super. Halleluja. Strecken wir uns aus, oder? Komm, mach nochmal die Augen zu. Öffne dein Herz für den Herrn. Öffne dein Herz für den Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du jetzt jeden Einzelnen übernimmst, dass der Alltag abfällt, die Sorgen, die Nöte, die Ängste. Vater, wir beten, dass unser Herz jetzt ein gepflügter Ackerboden ist, dein Wort auf einen guten Samen fällt, überall da, wo schon Frucht aufgegangen ist, dass sie den Frühregen und den Spätregen empfängt, dass sie fette Ähren hervorbringt, dass wir saftige Früchte haben, saftige Ähren, dass unser Leben voller Früchte ist. Danke, dass du unser Leben baust, Jesus. Danke, da wo wir oft nichts sehen, das siehst du schon, das Ziel, das Ende. Danke, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und über alles Versagen hinweg, Jesus, bist du größer. Du bist größer als all unsere Schwachheit. Du bist stärker als unsere Schwachheit. Und du bist der, der uns nie verlässt noch versäumt. Danke dafür, Jesus, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und dass wir sagen können wie Paulus, wir rühmen uns unsere Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei uns wohne. Danke, dass da, wo wir uns schwach fühlen, du stark bist. Danke, Jesus, für deine Kraft und deine Stärke und deine Power in uns. Halleluja. Amen. Halleluja. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott? Eigentlich einen verrückten Gott, oder? Was nichts ist vor der Welt, hat er erwählt. Was die Menschen ablehnen, sagen Müll, sagt er, nehme ich. Heute Morgen möchte ich mit euch einen Epheserbrief. Und da möchte ich euch ein paar Sachen in Erinnerung rufen, was der Vater über uns sagt, was der Vater entschieden hat und was von Anbeginn der Zeit festgelegt wurde von dem Willen des Vaters. Und das Gute ist, dass niemand, absolut niemand, gegen den Willen des Vaters vorgehen kann. Der Teufel nicht, die Engel nicht, die guten Engel nicht, die bösen Engel nicht und selbst die guten und die bösen Menschen nicht. Und nicht mal du selbst kannst gegen den Willen des Vaters vorgehen. Letztendlich wirst du immer da landen, wo der Vater dich haben will. Sei du bekehrt bist, schon mal Pläne gehabt. Schon mal dich für was entschieden und es klappt nicht. Oder es kam etwas, was überhaupt nicht deins war und dann hast du gemerkt, doch, das muss ich so machen. Die Bibel sagt, dass Gott die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenkt. Und mach mal den Test zu Hause. Wasser ist rebellisch. Nee, ist es nicht. Es hat aber einen eigenen Willen. Wasser fließt nie kerzengerade die Scheibe runter. Mach das mal zu Hause, den Test. Ich habe mal einen Bericht darüber gesehen, habe gedacht, das muss ich ausprobieren. Solche Sachen interessieren mich. Und wenn du in die Welt schaust, ein Fluss ist nie kerzengerade. Menschen betonieren Flüsse ein und machen sie gerade und dann stirbt alles Leben da drin. Aber ein normaler Fluss oder ein Bach, der macht immer Windungen. Der ist chaotisch organisiert. Oder organisiert chaotisch, nenn's wie's willst. Und so ist auch das Wasser, wenn du so einer Scheibe, eine ganz glatte, fatzenglatte Scheibe, müsst doch der Kerzen gerade runterlaufen. Tut es aber nicht. Es macht wieder ein paar Böden. Und so ist unser Herz. Wir wünschen uns manchmal so einen kerzengeraden Verlauf, smooth durch die Welt, smooth durchs Leben, so schön, ohne Stress, ohne Ecken, ohne Kanten. Aber die eigentlichen Ecken, Kanten und Kurven im Wasser machen das Wasser lebendig. Die Steine, die drin liegen, wo man meint, die sind jetzt im Weg, die produzieren Strudel und Wirbel und das Wasser wird lebendig, es nimmt Sauerstoff auf. Und manchmal ist es in unserem Leben auch so, wir haben Herausforderungen, wir haben Strudel, wir haben Wirbel und wir denken so, oh nee, nicht schon wieder, muss das sein, to that note. Und dann merken wir aber, wir werden lebendig dadurch. Ja, wir merken, wow, da kommen Prozesse in Gang, die sein müssen. Und keiner von uns ist gefeit vor Fehlern, oder? Wir alle machen Fehler. Und wir haben einen Gott, der sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will dich erquicken. Ist egal, wie viel Fehler du machst, er rechnet die nicht auf. Manchmal ist es unfassbar, oder? Wie gut Gott ist. Das übersteigt mein Verstand, deinen auch. Es übersteigt mein Denken, wie gut Gott ist. Und Gott ist noch nicht zu Ende mit dieser Welt. Das kann ich dir schon mal sagen. Gott ist noch nicht zu Ende mit dieser Welt. Schade. Gott ist noch nicht zu Ende mit dieser Welt. Leute, werdet lebendig. Das Amen, was du sagst, heißt, ja, so soll es sein. Und es ist ein Glaubensstatement, was du machst. Wenn du etwas hörst und sagst, ja, so soll es sein. Es ist wichtig, dass du Amen sagst. Nicht für mich, sondern für dich. Amen ist ein Bekenntnis, wo du dich dazu stellst, wo du spürst vom Heiligen Geist, so soll es sein. Amen. Ja, ich sage oft zu viel Amen in der Predigt. Ich schneide bestimmt jede Predigt 25 Amens raus, weil ich, wenn ich es anhöre, denke, es ist einfach too much. Aber während ich predige, tut es mir gut, weil ich Gott Ja sage, weil ich ihm Ja sage über das, was er mir zeigt und mir offenbart. Es gibt einen in dieser Welt, einen ganz speziellen, und dem folgen ganz viele, und der feiert immer Siege, bevor er sie in der Tasche hat. Kennt ihr den? Mr. S. Mr. S. feiert gern Siege mit seinen Leuten, bevor er den Sieg in der Tasche hat. Ganz oft ist es so. In der Weltgeschichte, bei Schlachten, bei Kriegen und so weiter. Und vor allem auch, wenn er gegen dich kämpft. Glaubst du, dass der Teufel gegen dich kämpft? Glaubst du wirklich, dass er dein Widersacher ist? Glaubst du wirklich, dass er in dieser Welt ist und dir dein Leben versalzen und versäuern will, dass du keinen Bock mehr hast, weiterzuleben? Die meisten Christen hoffen jeden Morgen, wenn sie aufstehen, auf die Entrückung. Ich auch. Aber wenn wir uns wirklich fragen, hat Gott uns geschaffen, dass wir ein Leben leben, wo wir jeden Tag irgendwo, ja, im Überlebensmodus sind, wir sind nicht fröhlich, wir sind nicht traurig, wir sind irgendwie emotionslos, wir mogeln uns durch den Alltag und abends fallen wir ins Bett und dann denken wir, oh, gestern wäre schön gewesen, wenn die Entrückung wäre, heute wäre auch noch toll, ah, morgen erst, aber viel zu lang. Ich glaube nicht, dass Gott uns dazu berufen hat, so zu leben. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass Gott die Fülle für uns hat. Und wenn wir uns manchmal in unserem Leben fragen, wo ist denn die Fülle? Die Fülle ist in dem Maß da, wie wir uns danach ausstrecken. Die Fülle ist in dem Maß da, wie wir sagen, Heiliger Geist, zeig mir heute, was ich tun soll. Zeig mir, für was du diesen Tag heute geschaffen hast. Wir tun das nicht oft, deswegen ist jeder Tag wie der andere und jede Woche wie die andere und jeder Monat wie der andere und dann jedes Jahr wie das andere, die Zeit läuft aus. Aber ich kann dir ein Geheimnis verraten, der gestrige Tag kommt nie wieder. Was du gestern erledigen wolltest, wird nie wieder kommen. Was du morgen erledigen willst, ist heute noch nicht wichtig. Gestern und morgen sind die beiden unwichtigsten Tage in deinem Leben. Die Frage hat mir mal jemand gestellt. Ich habe mir stundenlang den Kopf zerbrochen. Ich bin nicht auf die Lösung gekommen. Dann hat er gesagt, morgen und gestern. Hä? Jo, das stimmt, ne? Weil fast die ganze Menschheit, die einen leben im Gestern. Früher war alles besser. Oh, früher, vor allem jetzt gerade höre ich das. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal in ein Alter komme, wo ich das von meinen gleichaltrigen Leuten höre. Früher war alles besser. Dann schwelgen sie in der Nostalgie. 80er-Jahre-Musik wird zusammengestellt. Dann gibt's Videos mit 80er-Jahre-Klamotten. Und dann, wenn man das anschaut, ja, das kenne ich auch, das ist meine Jugend gewesen. Oder die 90er, ist ja wurscht egal. Oder die 2000er oder die 70er, egal wie alt du bist. Ja, aber das kommt nie wieder. Manche Dinge wiederholen sich. Mal ist die Röhrenjeans modern, dann ist wieder die Schlaghose modern. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Aber gestern kommt nicht wieder. Und wenn du im Gestern lebst, kannst du nicht in das Morgen schauen. Wenn du nur in der Zukunft lebst, das ist die andere Seite, die andere Gruppe, die sagt, ja, irgendwann wird's besser. Irgendwann wird's besser. Irgendwann komme ich in meine Berufung. Irgendwann wird der Herr zu mir sprechen. Irgendwann finde ich die Erfüllung meines Lebens. Irgendwann bin ich glücklich. Das ist genauso schlimm. Weil irgendwann ist nicht heute. Und gestern ist auch nicht heute. Merkt ihr, wie der Teufel uns auf beiden Seiten veräppelt? Wenn er dir sagt, früher war alles besser, dann schaust du immer nach hinten. Wenn er sagt, morgen wird alles besser, dann lebst du immer in der Hoffnung, aber du packst es heute nicht an. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du arbeitslos bist und hattest bis vor 2 Jahren noch einen Job, wirst du sagen, Mensch, als ich noch meinen Job hatte, wenn du nach hinten gerichtet bist, oh, als ich noch meinen Job hatte, oh, als ich noch meinen Job hatte. Oder er sagt dir, es irgendwann kommt ein Job. Du bewirbst dich nicht, du kümmerst dich nicht drum, du schaust dich nicht um, du betest nicht drüber. Irgendwann kriege ich einen Job. So funktioniert das Leben nicht. Seht ihr, und mit eurer Berufung ist im Geist ist es dasselbe. Wir hoffen immer irgendwo. Ja, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbecher und wir sind Könige und Priester an Christi Stadt. Aber die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir in die Richtung, die Gott für uns hat? oder wollen wir in eine andere Richtung? Der nächste Trick vom Teufel ist, dass er immer will, dass du auf die anderen schaust. Was die anderen falsch machen, was die anderen richtig machen. Beide Richtungen, die du guckst, ist Katastrophe. Wenn du immer nur schaust, was die anderen falsch machen, merkst du gar nicht mehr, was du falsch machst. Und wenn du die anderen immer anschaust, die scheinbar alles richtig machen, dann bist du auch immer in einem anderen Leben, was nicht dein Leben ist. Weil da fängst du an und sagst immer, wenn ich nur wäre wie, wenn ich nur hätte, was er hätte, wenn ich nur könnte, was sie kann, da bist du wieder raus aus deinem Leben. Vor Jahren hat mal eine Mutti zu mir gesagt, ja, ich mache ja geistlich gar nichts, ich habe 2 Kinder geboren, mein Leben ist langweilig. Sei, bist du dumm oder sowas? Ich bin manchmal krass. Manchmal muss man so reden mit Leuten. Bist du dumm? Dumm? Brauchst du ein Hämmerchen aufs Köpfchen? Gott hat dir 2 wunderbare Kinder geschenkt und die aufzuziehen ist deine Aufgabe. Und an denen sehe ich Christus oder ich sehe ihn nicht. Und wenn du bei deinen beiden Kindern versagst, was willst du irgendwo in der Gemeinde dienen? Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Könnte es vielleicht sein, ist nur mal so eine rhetorische Frage, wie keine Antwort niemand strecken. Könnte es sein, dass Gott mehr mit dir vorhat, als das, was du bis jetzt erlebt hast? Könnte es sein, dass Gott sich große Wunder in deinem Leben wünscht? Könnte es sein, dass Gott durch dich Menschen erreichen will, die er nicht durch andere erreichen kann, weil du so bist, wie du bist? Könnte es sein, dass du ein bestimmter Schlüssel bist für ein bestimmtes Schloss? Könnte es sein, dass Gott durch dich was aufschließen will, was der Teufel geschlossen hat, oder was schließen will, was der Teufel geöffnet hat? Könnte es sein, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat? Ja. Ja oder nein? Ja. Wisst ihr, und manchmal denke ich so, Gott ist ein guter Koch, so ein Bocuse, so ein Sternekoch, so mit ganz vielen Michelin-Sternen. Michelin, nicht Michelin, habe ich mich belehren lassen. Heißt nicht Michelin, heißt Michelin. Gott, ich glaube, dass Gott ein richtig guter Koch ist und jedem ein super Menü macht. Aber was soll Gott mit Leuten machen, die gerade von McDonald's kommen und sagen, oh, ich habe gerade schon einen Burger mir reingehauen. Eigentlich waren es 3, aber soll keiner wissen. Mir ist so schlecht, ich bin so voll. Und Gott sagt, ey, oh, ich habe hier ein ganz tolles Menü, magst du essen? Was macht Gott mit so Leuten? Gott braucht Leute, die hungrig sind, nicht satt und nicht satt von der Welt. Versteht ihr, was ich meine? Gott braucht Leute, die hungrig sind, die nach ihm fragen, die nach ihm suchen. Ich habe am Freitagnachmittag ganz tiefes Gotteserlebnis gehabt. Ganz, ganz tiefes Gotteserlebnis. Es war noch, während ich Gott erlebe, kam der Teufel in den Raum. Er war ganz heftig. Von ganz herrlich zu ganz heftig. Bin noch nicht ganz durch damit. Ich bin noch ein bisschen... Bin heute eigentlich gar nicht in der Lage zu predigen, weil ich komplett durch den Wind bin, aber irgendwie funktioniert's. Warum? Ich war so schockiert, wie schnell der Teufel da war. So schnell habe ich das noch nie erlebt. Das hat mich so geärgert. Ich bin immer noch sauer. Ich bin sogar immer noch ein bisschen sauer mit Gott, obwohl der nichts dazu kann. Aber wie kann das sein? Wie kann der das so spüren? Wie kann der das wissen? Wie kann der das sehen? Wie kann der das riechen? Wie kann der in mein Zimmer kommen? Was erlaubt er sich? Versteht ihr mich? Aber er ist schnell. Und ich habe euch schon mal gesagt, die Antwort, die Jesus mir gesagt hat, Thomas, du hast doch selber schon gepredigt, seinen Job macht er gut. Macht er seinen Job gut? Er will immer im Keim ersticken, solange das noch ganz klein und zart ist. Auf den Baum treten ist schwierig, da brauchst du einen Helikopter. Und da machst du die Aua, nicht der Baum. Aber solange der Baum ganz klein ist, da kannst du drauf rumtrampeln. Versteht ihr, wie der Teufel das macht? Wenn die Pflanze klein ist, er wollte Mose töten, obwohl er die Berufung hat als Befreier von Israel, als er ein Baby war. Er wollte Jesus töten, obwohl er der Befreier der Menschheit ist, wo er noch ein Baby war. Er will das Kleine töten. Und ich glaube, ganz oft in unserem Leben war der Teufel in der Lage, das Kleine in unserem Leben zu töten. Drauf zu trampeln, es zu zertrampeln, es zu zertreten. Und wir werden dann frustriert und sagen, ja Gott, warum tut sich bei mir nichts? Warum verändert sich nichts? Warum machst du nichts mit mir? Nein, es ist nicht Gott. Es ist der Teufel, der drauf rumtrampeln will. Der zerstören will. Er ist ein Zerstörer, er ist ein Mörder, ein Dieb von Anfang an. Er ist böse. Er kann nicht gut sein, er ist böse. Seine eigenen Dämonen sind sauer auf ihn, weil er zu denen auch böse ist. Er kann nicht anders als böse sein. Auch das übersteigt unseren Verstand, gell? Wenn wir an Gott denken, wie gut Gott ist, übersteigt unseren Verstand. Und wenn wir an den Teufel denken, wie böse er ist, übersteigt unseren Verstand auch. Wir können es nicht fassen, weil wir denken, in jedem Guten ist auch ein bisschen was Böses und in jedem Bösen ist auch ein bisschen was Gutes. Aber so ist es nicht bei Gott. Gott ist rein und heilig. Er ist einzigartig. Bei ihm gibt es kein Wechsel des Lichts noch des Schatten. Das haben wir uns vor ein paar Monaten angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Gott ist gut. Alles Gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Gott ist so stark Licht, dass die Sonne nicht mehr gebraucht wird. Die Sonne ist immer nur an einem Ort. Gottes Licht ist allumfassend. Es gibt im Himmel keinen Schatten. Es gibt keine Ecke, die finster ist. Es gibt keine Keller und keine Katakomben. Im Himmel ist alles Licht. Alles ist erleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist erleuchtet und du leuchtest. Du selber wirst zum Licht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich habe euch erklärt, als Gott die Erde schuf und er sprach, es werde Licht, war das nicht die Sonne. Es war Jesus, der kam. Das ist ein Riesenunterschied, ob du das Licht kennst oder die Sonne. Zuerst ist das Geistliche und dann folgt das Natürliche. Ein paar Verse später fängt Gott an mit der Schöpfung. Aber am Anfang sprach der Vater, es werde Licht. Und es ward Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin der Menschenleuchte. Ja? Er sagt von sich selber, ich bin das Licht. Wisst ihr, zu was wir berufen sind? Salz und Licht. Wir sind berufen, Salz und Licht zu sein. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Das Tolle ist, dass Menschen dich erstmal anschauen von außen und dich beurteilen. Dann wirst du interviewt. Ich habe gestern was auf Kleinanzeigen verkauft, dann kam so ein Checker, so ein 67-jähriger ehemaliger Türsteher und Boxer mit seinem dicken, fetten X6 BMW. Dann hat er mir erstmal alles erzählt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Er wandert jetzt aus nach Madeira, er hat noch ein Porsche Cabriolet und noch ein BMW Cabriolet, er hat 5 Motorräder und was er alles hat. Und stundenlang nur am Erzählen und sei Goldkette und dann hat er mir die ganzen Gangster aufgezählt, sei den kenne ich, was, den kennst du auch? Ist ja krass, ja sage mal und so. Dann habe ich ihm kurz mein Zeugnis erzählt. So, da bist du jetzt Pfarrer. War dann immer so, nach 10 Sätzen, ja, du kommst ja kaum zu Wort. Das sind Leute, die müssen erzählen, ne? Die sind, ha, hurra, jetzt bin ich da und dann geht's los, ne? Hinterher habe ich so gedacht, boah, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und setz mich auf den Balkon im Runterkommen, ey. Da dreh dich auf wie so eine Diva, ne? Und Gott sei Dank habe ich da noch was anderes tun müssen, da ist er gegangen. Dann habe ich so gedacht, ja, Wahnsinn. Da hat er mir erzählt, wie er früher die Leute weggebatscht hat an der Türe, ne, wie schnell er war. Sein Spitzname ist Batscher. Gell, Batscher hieß er. Weil er so schnell auf den Kopf gehauen hat, da sind die umgefallen. Und da habe ich so im Nachhinein gedacht, Jesus, ich bin so dankbar, dass ich dir gehöre. Ich bin so dankbar, dass ich nicht so ein Batscher bin, dass ich nicht mehr irgendwo, ne, ich muss nicht in der Vergangenheit leben. Aber wenn du mich früher gesehen hättest, da habe ich solche Arme gehabt. Who cares? Wen interessiert es? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, was nimmt er mit, wenn er geht? Nix. Wenn er nicht Buße tut und nicht zu Jesus findet, die Sünden werden alle bei ihm sein und jede Person, die er verhauen hat, ob berechtigt oder unberechtigt aus seinen Augen, das wird Sünde sein, die ihn in die Hölle bringt. Krass, oder? Ich hab ihm meine Nummer gegeben, weil ich sage, wenn du Bock hast, fahren wir mal zusammen Harley. Ja, können wir machen. Bin mal gespannt, ob er sich meldet. Ich laufe ihm nicht hinterher. Ich hatte danach noch ein paar tolle Informationen gekriegt über Leute, die ich schon jahrelang aus der Szene nichts mehr gehört habe. Ach, der macht jetzt das, ach, der war recht interessant, der war wie ein offenes Buch. Aber wisst ihr, so nach außen, so die Klamotten, Goldkettchen und hier Brutzelbraun, Elektroneger, sage ich immer, von der Sonnenbank, ja, und dann erzählen so eine Kauleiste wie der von hier, wie heißt er hier? Der Robert mit seiner, der Geißen, ganz weiße Zähne. Ich amüsiere mich da, weißt du? die machen eine Show, die haben eine Show nach außen, die sie jedem vorführen, aber ganz tief innen drin sind es ganz arme Menschen, weil sie eigentlich nichts haben. Es ist kein Zufall, dass der bei mir was kauft. Ich habe gedacht, das ist kein Zufall. Ja, und dann kam jemand, ja, und du bist, Pfarrer, Priester, genau, Pfarrer und Priester und noch drei Begriffe. Na, ich sage, nee, das passt schon. Ja, wie bist du denn da dazu gekommen? Ich sage, ich habe ein Gotteserlebnis gehabt. Oh, gleich wieder das Thema. Aber wisst ihr, wir dürfen erkennen, wer wir sind. Ich muss mich nicht schlecht fühlen bei dem, habe ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich auch nicht über ihm gefühlt, sondern ich war einfach nur in einer ganz tiefen Dankbarkeit, was Jesus aus meinem Leben gemacht hat. Heißt das, dass mein Leben immer glücklich, happy ist? Nein. Aber ich weiß, wem ich gehöre, ich weiß, wo ich hingehe. Das haben die Menschen nicht. Der sieht, was hier abgeht, ist stinkereich und jetzt flieht er nach Madeira. Auf Madeira ist auch Bärbel, Endzeit. Und das Lustige ist, ich habe mir vor 5, 6 Jahren 2 Jahre am Stück Madeira angeschaut. Ich habe mir Bücher gekauft, Auswandern. Ich kenne die ganze Insel auswendig, weil ich mir stundenlang habe ich mich mit Madeira beschäftigt. Bis ich dann gemerkt habe, ist nicht dran. Ich hätte mir die Zeit sparen können, weil Jesus gesagt, ist nicht dran. Ich musste nur lachen, weil er kommt mit Madeira. Madeira gehört zu Portugal, ist eine portugiesisch sprechende Insel vor der Küste von Afrika. Ich habe gedacht, man trifft Leute, die stecken in Prozesse drin, die hast du schon hinter dir, hoffentlich. Aber nicht menschlich, fleischlich gelöst, sondern mit dem Heiligen Geist. Und du weißt, hey, ich muss nicht nach Madeira. Ich muss da sein, wo Jesus mich haben will. Ist es immer das, was ich mir wünsche oder was mir gefällt? Nicht zwangsläufig. Aber glaub mir, ich sage zu ihm, kannst du Portugiesisch? Nö, aber es gibt doch so eine Übersetzungs-App. Ja, es gibt eine Übersetzungs-App und eine Übersetzungs-App. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Du kannst doch nicht in ein Land auswandern, wenn du die Sprache nicht kennst und nicht mal die Gedanken hast, ich muss die Sprache lernen. Null. Aber ich dachte, ja, ist schon alles witzig, wie die Welt so ist, ne? Sie wollen ja auch auf den Mars auswandern, weil auf dem Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Kennt ihr das noch? Da ist es noch öder als hier. Was wollen sie denn da? Gott spielen. Ich meine, das geht sowieso nicht, weil kurz nach Mond ist die Strahlung so arg. Aber wir wandern auf dem Mars aus. Lasse weiter träumen. Gott lässt es eh nicht zu. Aber merkt ihr diesen Fluchtgedanken? Wo kommt der her? Wo kommt der Fluchtgedanken her? Interessant, oder? Ich habe gestern ein Video gesehen. Die ganzen Milliardäre dieser Welt bauen sich gerade neue Häuser mit ganz, ganz tiefen Atombunkern drunter. Mit Vorratskammern für Jahre. Der Zuckerberg, ist dem sein Ding ist jetzt fast fertig. Und die anderen auch. Ich sage immer, wenn eine Atombombe fällt, möchte ich genau da sein, wo sie fällt. Genau im Zentrum. Mir kann doch nichts passieren, oder? Ich weiß doch, wo ich hingehe. Aber ich möchte doch nicht in einer Welt weiterleben, die verseucht ist. Der Fallout geht über Jahre, die Sonne verfinstert sich über Jahre, wenn das passieren würde. Ne? Und wie lang reicht der Tiefbrunnen? Wie lang reichen deine Konservendosen? Also wenn Bärbel 3 Tage lang Ravioli macht, dann nach dem 2. Tag sage ich, Schatz, der Rest kannst du selber essen oder gibst du dem Nachbarshund, weil ich kann kein Ravioli mehr sehen. Wie willst du Jahrzehnte, wie die das planen, von so einem Zeug essen? Christa. Und wenn du die Sonne nicht mehr hast, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, wenn die Sonne nicht mehr da ist, die Sonne brauchen wir. Ihr seht ja, der komplette Himmel ist zugesprüht. Es ist nur noch ein Schleier da oben, ja. Schwefeldioxid wird ins Kerosin gemischt und dann wird das da oben gesprüht. Das haben sie beim Ausbruch von vor 12, 13 Jahren, wo da in Island der Vulkan ausgebrochen ist, da haben sie das gelernt, dass dann die Sonnenstrahlen nicht mehr so runterkommen. Jetzt spielt der Mensch wieder Gott und das ganze Zeug kommt runter. Übrigens in den 80er Jahren war das saure Regen, der die Wälder zerstört hat. Das kommt ja alles runter, das Zeug. Das geht ins Trinkwasser, das geht in die Nahrungsmittel und so weiter. Und jeden Tag, wenn ich rausgucke, denke ich, ist unfassbar, was da läuft. Unfassbar, was da läuft. Ist nicht in jedem Land so. Als wir in der Türkei waren, da war blauer Himmel. So blau habe ich das schon ewig nicht mehr wahrgenommen. Und wir fliegen zurück. Kosovo war nichts. Slowenien war nichts. Und dann mit Österreich fing's an. Österreich, Deutschland, alles vollgesprüht. Jedes Flugzeug, was vorbei ist, Chemtrails. Und jetzt ist es ganz extrem, was da passiert. Sie wollen Gott spielen, sie wollen uns alles Mögliche verkaufen. Das Interessante ist, dass jetzt im Ukraine-Krieg, die haben ja schon so viel Panzer abgeschossen und Flugzeuge und Raketen und da brennt alles und alles ist, ihr wisst ja, Munition ist hochgradig giftig, ne? Das, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg übrig hatten, haben sie in den Nordsee und die Ostsee verklappt. Da sind wir heute noch dabei, das rauszugraben, weil die Fische hoch angereichert sind mit Gift. Die kann man gar nicht essen. Und das Zeug muss man rausholen, so gut es geht. So, der Krieg in Ukraine, da spielt der CO2-Ausstoß plötzlich keine Rolle mehr. Komisch, gell? Aber bei uns hier. Die Ukrainer bauen gerade aktuell, wenn ich es richtig weiß, 2 neue Atomkraftwerke. Für Tschernobyl haben sie kein Geld, da muss die ganze Weltgemeinschaft bezahlen. Das ist alles verrückt geworden, oder? Merkt ihr das, wie das verrückt geworden ist? 5.700 und schlag mich tot Geschlechter gibt's jetzt in Deutschland. Komisch, dass Archäologen sagen, wenn sie Skelette finden, finden sie immer nur männliche und weibliche. Das ist irgendwie seltsam, ne? Wisst ihr, ich merke so, ich spüre für mich, der Teufel jubelt. Er sagt, ich habe gewonnen. Hat er aber nicht. Das letzte Wort hat unser Gott. Amen. Jetzt gehen wir in Epheserbrief, ab Vers 3. Epheserbrief, ab Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir haben geistlichen Segen, wir haben den vollen geistlichen Segen jetzt, heute und hier. Den hat der Vater uns als Erbe gegeben, dass wir Erbe sind, haben wir geklärt vor den letzten paar Sonntagen. Könnt ihr euch erinnern? Du bist voller Erbe. Und da hast du vollen Zugang zu dieser Fülle des geistlichen Segens. Deswegen mag ich nicht mehr, wenn Leute zu mir sagen, oh, der Herr segne dich. Das ist Schwachsinn. Das ist genauso, wenn einer sagen würde, oh, wer dein Mann, oh, wer der Thomas, oh, wer der Deutsche. Das bin ich alle schon. Macht keinen Sinn. Amen. 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 Halleluja. Heute trainieren wir uns ein bisschen. Für die Fülle, gepriesen sei der Vater, für die Fülle des Segens, der mir jetzt schon zusteht, an dem wir jetzt an der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben, Vergangenheitsform, haben, nicht werden, irgendwann haben, nicht gestern, nicht morgen, heute. Du bist heute so gesegnet, wie du nur vom Vater aus gesegnet sein kannst. Der Vater meint's gut mit dir, er hat die Fülle für dich. Er hat die Fülle für dich. Und aus dieser Fülle sollen wir leben. Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Das neue Genfer Übersetzung, ne? Falls jemand wissen will. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Seid ihr da heute Morgen? Hast dich schon mal gefragt, ob du schaffst bis zum Schluss? Hast du dich schon mal gefragt, ob der Teufel dich doch noch entreißt? Ob du doch noch versagst? Ob du doch noch abfällst? Ob du doch noch verlierst, ob du zu den 50 von letzter Woche gehörst, die töricht sind. Hast du dich schon mal gefragt? Frag dich das nicht mehr, weil der Vater hat dich erwählt. Und in dem Moment, wo er dich erwählt hat, hat er die Verantwortung für dein Leben übernommen. Jetzt hat er ein Problem, weil der wusste, wie du bist. Und er hat dich trotzdem angenommen und hat gesagt, ich liebe den Thomas, so wie es. Aber an meiner Bekehrung war der Thomas noch ein kleiner Drecksack. Und jetzt ist er noch ein ganz, 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 ganz kleiner Drecksack. Schon mal der Teufel gekommen und dir gesagt, das war's. Hast du dich schon mal gefühlt, wie meilenweit weg von der Liebe des Vaters? Schon mal gedacht, überall passiert was, nur bei mir nicht. Schon mal Schmerzen gehabt und die gingen nicht weg und du betest und lässt beten und du betest und lässt beten und es geht scheinbar nicht weg. Und da kommt eine Stimme und sagt dir, ja, bei dir nicht. Kennt ihr dieses Programm, diese Viren, die in dein Betriebssystem sollen und dich lähmen sollen? Lüge ist etwas, was dich lähmt. Wahrheit ist etwas, was dich begeistert. Wahrheit macht frei, Lüge knechtet, bindet, macht Ketten, macht Fesseln an dich. Vor Jahren hat Gott mir ein Bild gegeben, wo Menschen in Gefängniszellen sitzen, sinnbildlich. Und Jesus geht durchs ganze Gefängnis, schließt die Tür auf. Manche sind raus, manche sind vor, haben links und rechts in den Flur geguckt und sind wieder zurück und haben gesagt, boah, das ist mir unheimlich. Ich bleib lieber in meiner Zelle, da weiß ich, wo ich bin. Christus hat aufgeschlossen, die Menschen wollen nicht rausgehen. Sie wollen in ihrer Bequemlichkeit bleiben, in ihrem Umfeld und nicht raus. Aber Gott hat uns rausberufen. Oh, ich liebe das Wort Gottes, du auch? Mit dem Ziel. Er hat uns vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel. Was, Gott hat ein Ziel mit dir? Ich dachte, du bist bekehrt und das war's. Und dann kommt er ab und zu ins christliche Café und sagt, ach, da ist ja noch jemand, wo kommst denn du her? Oh, ich habe mich auch mal bekehrt. So, glaubt ihr, dass der Vater so ist? Nee, der Vater hat ein Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Jetzt macht's bei allen schon wieder brrrt, brrrt, wenn wir ganz ehrlich sind. Können wir nicht sagen, das haben wir 24/7. Das können wir nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Aber, jetzt kommt ein dickes, fettes Aber, ein gutes Aber. Es wäre möglich, wenn ich mich dafür entscheiden würde. Das tun wir nicht immer, weil wir lassen es zu lange schleifen, wir lassen es zu lange laufen. Wir gewöhnen uns daran, dass wir nicht in der Fülle sind. Oder wir haben es noch nie erlebt, das gibt's ja auch. Wenn du keine gute Lehre hast, woher willst du wissen? Paulus zog umher und er hatte Gläubige getroffen in Apostelgeschichte. Und er sagt, habt ihr den Heiligen Geist? Dann sagen die, nee. Sagt er, seid ihr getauft? Ja, auf was? Auf die Taufe des Johannes. Habt ihr die Taufe im Heiligen Geist nicht? Nein, wir wissen nichts von einer Taufe im Heiligen Geist, haben die gesagt. Die wussten es nicht. Und dann legt er die Hände auf, betet für sie, sie empfangen den Heiligen Geist und das Feuer und sprechen in neuen Sprachen. Du kannst nicht empfangen, was du nicht weißt. Ist es gut, wenn Gott in unser Leben kommt? Erfüllt von seiner Liebe, Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Steht es hier auch? Manchmal ist es ein bisschen unterschiedlich. Steht noch gleich. Super, Halleluja. Es war sein Plan. Gott hat mit deinem Leben einen Plan. Der ist nicht planlos. Gott hat mit deinem Leben einen Plan. Er hat beschlossen, von Anfang an, dass du dazu bestimmt bist, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Hör dir beim Reden zu und du merkst ganz schnell, ob Liebe dein Herz regiert gegenüber dir selber und gegenüber anderen. Du merkst ganz schnell, ob du in der Liebe bist oder nicht. Und selbst wenn wir mal einen Tag voll in der Liebe sind, kommt der Teufel immer relativ schnell und versucht dich wieder rauszuziehen, wo dich jemand ärgert, wo dich jemand verletzt, wo dir jemand was unterstellt, wo du provoziert wirst, dass du wieder aus der Liebe fällst. Kennt ihr das Programm? Alles nur eine Entscheidung, entfernt wieder zurückzugehen, zu sagen, ich vergebe jetzt, ich lasse jetzt los, ich segne jetzt. Ja? Was hat Bärbel vorhin gesagt? Was hat sie gebetet? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Das ist die Frage, die ich mir oft stelle, und da erschrecke ich. Ich würde gern Watschen verteilen. Ohrfeigen auf Hochdeutsch. Und ich merke so, ist nicht dran, ist nicht dran. Petrus war genauso. Herr, soll ich beten, dass Feuer vom Himmel fällt? Der kannte Elia, der wusste, das ist biblisch. Und was sagt Jesus? Wessen Geisteskind bist du? Ja? Ich bin nicht so. Ich bin nicht gekommen, die Menschen zu vernichten. Ich bin gekommen, sie zu retten. Vers 6, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Seine wunderbare Gnade ist in unser Leben gekommen, durch seinen Sohn. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Sag mal, ich bin erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben, ein für alle Mal. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Seht ihr das? Wie groß Gottes Gnade ist, nicht meine Leistung. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Die Gnade der Vergebung. Die Vergebung in der Gnade. In der ganzen Fülle. Schon mal das Gefühl gehabt, du hast eine Zehnerkarte und der Teufel sagt dir, jetzt hast du 10-mal abgeknipst, jetzt ist aber Schluss mit Gnade und Vergebung. Jetzt ist aber mal zu viel. Oder bist du schon mal an einen Punkt gekommen, wo du versagt hast und du hast gemerkt, boah, ich habe keinen Bock mehr zu beten um Vergebung. Ich habe keinen Bock mehr auf mich selber. Ich mag mich selber nicht. Ich lehne mich selber ab, weil ich immer wieder versage. Das ist der größte Trick vom Feind. Liebe dich selbst, deine Nächsten und Gott. Wie willst du das erste Gebot erfüllen, was das ganze Gesetz erfüllt, wenn der Teufel dich rausbringt aus dem dich selber lieben? Bei den Menschen siehst du es immer äußerlich. Die denken immer, die Kleinen wollen größer sein, die Größeren wollen kleiner sein, die Dicken wollen dünner sein, die Dünneren wollen dicker sein. Die Frauen mit Locken hätten gern glatte Haare, da gibt es das Glätteisen zum Geburtstag, die anderen kriegen den Lockenwickler. Die Blonden sind, färben ihre Haare schwarz, die Schwarzhaarigen färben ihre Haare blond. Sollen wir weitermachen? Das ist ein endlos Ding. Warum? Weil der Teufel uns immer das Gefühl gibt, wir sind so nicht richtig, wie wir sind. Dabei hat Gott uns so gemacht. Ist das cool? Ja, es gibt manche Sachen wie bei Männern, wo die Haare vom Kopf auf den Rücken rutschen. Das gefällt auch nicht jedem. Ja, wird gern beten, dass sie wieder hochrutschen auf den Kopf. Aber das sind so Kleinigkeiten, die sind noch nicht wichtig. Solche Dinge sind nicht wichtig im Leben. Gott hat mir mal den Punkt gegeben. Er hat mich gefragt, das frage ich euch mal zum Test. Wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, und ihr würdet das jetzt spüren mit Feuer und mit Schütteln, heute Abend 18 Uhr kommt Jesus. Heute Abend 18 Uhr ist die Entrückung. Was wäre jetzt in diesem Moment, jetzt noch wichtig in deinem Leben? Ich bin mir sicher, dass manche losziehen wollten und sich versöhnen mit Leuten, in denen sie seit Jahren im Streit sind. Ich bin mir sicher, manche wird sagen, oh, ich habe da gestohlen, ich bringe es ganz schnell zurück. Ich habe da nicht angerufen, obwohl ich gespürt habe, ich soll mich da unbedingt melden. Wir würden sofort versuchen, das zu fixen, wo wir seit Jahren rebellieren. Und wenn du nachdenkst, was wirklich wichtig ist im Leben, dann merkst du, es sind die Dinge, die sich wirklich um Jesus drehen. Das hat Ewigkeitsbestand. Wenn du vergeben hast, das hat Ewigkeitsbestand. Wenn du gesegnet hast, hat Ewigkeitsbestand. Wenn du investiert hast ins Reich Gottes, hat Ewigkeitsbestand. Ich bin mir hundertprozentig sicher, egal ob es Menschen in der Hölle sind oder im Himmel, wenn jeder von denen noch eine Stunde noch mal auf die Erde dürfte, sowohl die, die in der Hölle sind, die würden versuchen, sich mit jedem zu versöhnen und alles versuchen, gut zu machen. Sie würden sagen, ich verteile mein Geld jetzt an die Armen. Ja, ich mach's wirklich. Und die im Himmel sind, würden auch sagen, oh ja, Herr, ich erzähle jedem von dir, dass es dich gibt. Ich schäme mich nicht mehr. Aber denen ihre Zeit ist rum. Und die kommt nicht wieder. Die Zeit ist rum. Ich sehe vor meinem inneren Augen seit ein paar Jahren immer eine Sanduhr. Und wenn die Sanduhr 5 Minuten wäre, dann sehe ich da noch so die letzten 20, 30 Sekunden gefühlt. 15 Sekunden an dieser Sanduhr. Ich glaube, dass das ein Bild ist in der Zeit, in der wir leben. Es geht nicht mehr lange, versteht ihr? Wenn es noch Menschen in deinem Leben gibt, wo du dich nicht versöhnen willst, dann nur, weil Stolz dir sagt, nee, das hast du nicht nötig. Der soll zuerst kommen, die soll zuerst kommen. Wenn du aber wissen würdest, heute 18 Uhr kommt Jesus, würdest du nachher sofort lostigern. Vielleicht würde dir die Zeit nicht reichen heute, die noch bleibt bis 18 Uhr, um dich mit allen Leuten zu versöhnen. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist mir solche Dinge gibt, weil da kann ich mich selber überprüfen. Und es ist besser, ich überprüfe mich. Und die Bibel sagt, wenn wir uns richten, das heißt nicht verurteilen, richten. Bei der Bundeswehr heißt es, richt euch, wenn man antritt, stillgestanden, richt euch. Und dann guckt man so, sind wir alle gerade, stehen wir alle richtig. Ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, für das Richten. Wir sollen selber in unser Leben schauen und wahrhaftig und ehrlich sein und sagen, ja, ich weiß genau, da ist meine Baustelle. Ich glaube, das ist die viel elegantere und einfachere Art für uns, wie dass ein Prophet kommt und sagt, so spricht der Herr, du Thomas, du hast das und das gemacht und der Herr ist sauer. Wer von euch wünscht sich so? Keiner. Gut, ich auch nicht. Und die Bibel sagt, wenn wir selber in unser Leben schauen, wo es nicht passt, und dann sagen, Heiliger Geist, hilf du mir, Jesus, hilf mir. Das sind die Dinge, die Momente, die das Herz des Vaters erfreuen. Weil er ja einen Plan hat, wie wir gerade gelesen haben. Er hat einen Plan mit unserem Leben. Er hat einen Plan mit unserem Leben, dass wir erfolgreich sein sollen. Der Erfolg bei Gott ist nicht der Erfolg in der Welt. Wisst ihr, dass Erfolg in dieser Welt komplett zu 100% pervertiert ist vom Teufel. Was ist Erfolg in dieser Welt? Wenn du studiert hast, der Chefarzt bist, wenn du Sportler bist und hast eine Olympiamedaille bekommen. Was ist, wenn der Olympiat, der seine Goldmedaille heute Morgen gewonnen hat, heute Nachmittag stirbt? Der steht im Himmel mit seiner Goldmedaille und Petrus sagt, oh, du hast eine Goldmedaille, dann darfst du rein. Was nützt ihm seine Goldmedaille? Und die trainieren ihr Leben lang. Ich habe mir so einen Bericht angeguckt von so Tänzern. Von klein auf werden die trainiert. Das sind 6-7-jährige Mädchen, die sehen aus wie so Straßennutten. So sind die geschminkt. Da wird's mir schlecht. Ich denke mir immer, Leute, wenn das ein Pädophiler sieht, der dreht durch. Und da werden die von klein auf trainiert, Tänzerinnen zu werden. Und dann werden die wie Maschinen, bei den Chinesen noch schlimmer wie irgendwo in irgendeinem anderen Land. Und dann mit 30 haben sie den Höhepunkt erreicht. Dann werden sie rausgekickt. Dann werden sie, wenn sie Glück haben, kriegen sie noch einen Werbevertrag oder irgendwas. Ansonsten sind sie verbraucht. Fußballer, Basketballer, nennen sie, wie du willst. Ich denke mir, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sich selber verliert? Wahnsinn, oder? Und der Satan sagt immer, der Erste. Wie viele Erste gibt's denn? Einen einzigen. Und alle anderen sind traurig. 5000 fahren los bei der Tour de France, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele, ich sage einfach mal 5000. Wer wird gefeiert? Der Sieger, ein Sieger gibt es. Dafür quälen sich Tausende. Glaubt ihr, dass Jesus so ist? Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, wo war er denn? Bei wem war er denn? Er war bei den Leuten, er war bei den Huren, bei den Zöllnern, bei den Verachteten, bei den Leprakranken. Die Kaputten kamen zu ihm, da war Jesus. Und Jesus hat mir das mal gesagt mit so einem Marathonlauf. Das werde ich auch nie vergessen. Er hat mich mal gefragt, Thomas, wo bin ich in diesem Marathonlauf? Und hat Jesus gesagt, ich bin ganz hinten, beim allerletzten. Der das nicht mal ins Ziel schafft, den nehme ich in den Arm. Jesus ist so komplett anders als die Welt. Vorne stehen sie und klatschen und applaudieren. Oder wenn sie einen Oscar bekommen, Oscar ist Satan, ihr wisst, diese Statue ist Satan, ich habe es euch gesagt. Sie halten ihren Satan in der Hand und freuen sich wie Bolle, ich habe einen Oscar. Könnten jetzt auf den Namen eingehen, für welchen Gott, das mache ich heute nicht. Glaubt's mir einfach, fertig. Sie freuen sich, dass sie ein Bildnis von Satan gewinnen. Und dafür, ihr wisst, ich habe euch gesagt, jeder Schauspieler muss für jedes Wort, was er gesagt hat, Rechenschaft ablegen und wird dafür bestraft. Jedes Wort, was ein Mensch spricht, wird er bestraft. Das wisst ihr. Wir kommen nicht mehr ins Gericht, aber die. Gott wird nicht sagen, ach, du hast mich geflucht, weil es zu deiner Rolle gehörte. Ah, das lasse ich dir durch. Glaubt ihr das? Nein. Und Satan feiert die Seinen und Gott feiert die Seinen. Bei Gott gibt's keine Bühne und kein Oscar. Bei Gott gibt's Leute, die größten Namen im Himmel werden die sein, ich nenn's mal so, ihr versteht schon richtig, die keiner gekannt hat, die in ihrem Kämmerlein gebetet haben. Ich bin überzeugt davon. Amen. Leute, die No-Names waren. Und ich sage euch ganz oft, ganz, ganz oft, ohne eine Hanna gäbe es einen Johannes der Täufer nicht. Ohne eine betende Mama oder Oma, meistens von der Frauenseite. Weil Frauen einfach sensibler sind für den Heiligen Geist wie Männer. Ist halt leider so. Nee, nicht leider, ist gut so. Ich meine es leider auf Bezug auf die Männer. Ja, ist nicht schlecht, dass die Frauen so sensibel sind. Aber ganz oft für große Männer Gottes, die Gott gebrauchen konnte, stand eine Mutter, eine Oma dahinter, die gebetet hat. Die Namen kennt man oft gar nicht. Hat man noch nie gehört. Selbst bei uns hier in der Gemeinde, Kira. Ich bin sicher, dass Kira nicht gläubig wäre, hätte ihre Oma nicht von klein auf, vom Babybauch auf für sie gebetet. Glaubt ihr das, dass das so ist? Dass das Gebete sind, die nicht verloren sind? Vor 12 Jahren waren wir am Schloss oben beten, ich werde es nie vergessen. Da hatte ich eine Vision über Heidelberg. Ich sah Heidelberg unten vor ungefähr 400 Jahren, 1600, so um den Dreh rum. Und da sah ich Christen, die hatten so dreieckige Hüte und so Strumpfhosen bis hier, so Stiefel und Hosen. Und es waren gläubige Christen. Und die lagen auf den Knien und haben gebetet für diese Stadt. Und da hat Gott ihnen gezeigt, dass in dieser Zeit jetzt, wo wir leben, sie sollen für die Christen beten, für jetzt, für diese Zeit jetzt. hat mir Gott vor 12, 13 Jahren gezeigt, am Schloss oben, werde es nie vergessen. Und ich habe die beten sehen und hören, wie wenn ich live dabei bin, wie die auf den Knien lagen und geschrien haben und gebetet haben für die Zeit jetzt für Heidelberg. Und Gott mich gefragt hat, willst du das übernehmen? Wie viel habe ich davon bis jetzt gesehen? Wenig. Aber ich weiß, Gott hat einen Plan. Du auch? Gott hat einen Plan. Und in einem Staffellauf ist nicht wichtig, wer durchs Ziel rennt. In einem Staffellauf ist wichtig, dass jeder das Beste gibt und das Stück Holz an den Nächsten weitergibt. Heißt es Staffellauf? Glaube ich. Staffellauf, genau. Ja. Das ist der Kern, dass der vorne dran im richtigen Moment nach hinten greift und der hinten das im richtigen Moment vorne gibt. Und jeder gibt das Beste und dann irgendwann ist die ganze Gruppe sinnbildlich im Ziel. Leute, die vor uns vor hunderten von Jahren für Heidelberg gebetet haben, die haben ein Erbe hinterlassen. Die hatten ein Brennen, eine Vision. In Heidelberg, da war eine Reformation. Heidelberg war ziemlich früh evangelisch. Wir haben gespürt das Feuer Gottes. Hier waren die großen Männer aus der Zeit, waren alle in Heidelberg. Da ist ein Erbe da. Und dann gehe ich in Heidelberg durch die Fußgängerzone und sehe die Heilig-Geist-Kirche. Und ich denke, ich bin versetzt in die Zeit zu Jesus, wo er den Tempel gereinigt hat. Außen lauter Hütten und der größte Dreck der Welt wird da verkauft. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, vor 20 Jahren oder vor 30, wo ich zum ersten Mal in Heidelberg war, ich weiß es nicht mehr, die Fußgängerzone. Es fuhr mir durchs Herz. Und 2002 oder 2003 bin ich mit einer Gruppe Christen, mit Männern, habe ich gesagt, du, ich spüre einen Auftrag für Heidelberg. Da habe ich an die Church und dann hier überhaupt nicht dran gedacht. Habe ich gesagt, ich weiß nicht warum, wir müssen nach Heidelberg. Da sind wir durch Heidelberg gelaufen und der Heilige Geist hat uns geführt. Wir waren an verschiedenen Ecken in Heidelberg und da war ein okkulter Laden, da war ein Hexenladen, da war eine Hexe. Heidelberg war voller Hexen, links und rechts. Und der Heilige Geist hat gesagt, bete, dass das alles verschwindet. Und dann, wo ich hierher kam, bin ich nochmal ganz bewusst durch die Fußgängerzone. Von den Läden war kein einziger übrig. Die waren alle weg. Nur die Läden, diese Buden noch an der Heilig-Geist-Kirche. Leute, sowas an einem buddhistischen Tempel oder an einer Moschee, undenkbar. Aber bei uns, alles möglich. Wahnsinn. Und die haben kein Gespür mehr für das, was abgeht. Aber Gott ist noch nicht am Ende. Gott hat einen Plan. Egal wie sehr das Chaos ist, der Teufel feiert schon. Er hat 3 Tage Party. Und dann kam der Nazarener zurück. Und zwar stärker als jemals zuvor. Denn vorher war der Teufel der Chef in der Hölle. Aber Jesus hat ihm die Schlüssel der Hölle abgenommen. Das wisst ihr. Er ist als Sieger aus der Hölle raus, hat alle aus dem guten Teil des Totenreichs mitgenommen. Er hat sie erlöst. Er ist als Sieger aus der Hölle raus, nicht als Verlierer. Der Teufel hat aber schon gefeiert. Seine ganze Bagage mit ihm. Der Teufel feiert immer zu früh. Das habe ich vorhin im Lobpreis gespürt, wie der Heilige Geist mir sagt, Thomas, der Teufel feiert immer zu früh. Er feiert, obwohl noch gar nicht der Sieg ist. Das macht er auch in deinem Leben. Und er lässt es dich auch gerne wissen. Er möchte, dass du auf den Zug aufspringst, sagst, oh, der Teufel hat gewonnen. Hat er nicht. Oh, Halleluja. Gehen wir Vers 9. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen ist. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen. Ich bin nicht froh, dass der Vater einen Wille hat. Du auch? Dass der nicht willenlos ist. Durch Christus. So hat es sich vorgenommen, so hat es beschlossen durch Christus. Nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed, durch Christus. Amen. Auch nicht durch irgendeine Kirche oder Institution, durch Christus. Verwirklichen wollte es, sobald die Zeit dafür gekommen war. Wir wissen, wann die Zeit gekommen war. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt, lies mit mir, dem Oberhaupt des ganzen Universums soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Wer ist das Oberhaupt des Universums? Christus Jesus, nicht die Moslems, nicht der Teufel. Christus ist immer noch auf dem Thron, er ist immer noch der Chef. Amen. Der Teufel darf ein bisschen vorfeiern. Lass ihn ein bisschen vorfeiern, aber ohne mich und ohne dich. Amen. Er soll feiern, aber ohne uns. Und wir wissen, wer wir sind. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Haben wir das schon mal gehört? Haben wir schon mal gehört, dass wir Erben sind? Durch seinen Plan hat Gott dich und mich zum Erben gemacht. Wer kann es dir wegnehmen? Keiner. Niemand. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Dein Leben ist bestimmt, zum Ruhm und zur Macht von Christus beizutragen. Wenn du für Kranke betest, die werden gesund, wenn du Tote auferweckst und die werden wieder lebendig, dann trägst du zum Ruhm und zur Macht von Christus dabei. Amen. Leute, das muss eine Überzeugung in dir werden, dass du sagst, ich will Tote auferwecken, ich will Kranke heilen. Ich will das, willst du es auch? Der Teufel sagt dir, nein, das ist nicht mehr möglich. Da musst du erst die Heiligungsstufen durchlaufen. Du musst erst die Handauflegung von Pepsi-Cola haben und so weiter. Ihr wisst, nein, das ist nicht wahr. Christus ist der, der in dein Leben gekommen ist, nach dem Plan des Vaters, um es auszurichten in deinem Leben, damit es existent wird, damit du ein Erbe wirst und du bist ein Erbe. Das Erbe des Christus gehört dir. Ich bete seit Jahren, dass die Salbung und der Mut und die Kühnheit auf mich kommen, dass ich in Heidelberg durch die Kliniken laufe und alle heilen kann. Ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich möchte mich nicht dagegen stellen. Und wenn es nicht die Klinik ist, dann ist es was anderes. Aber ich bleibe am Ball. Ich bete weiterhin für Kranke, auch wenn sie nicht geheilt werden, wenn es sich nicht manifestiert. Manchmal liegt es auch nicht an mir. Aber ich gebe nicht auf. Ich sag nicht, nö, jetzt höre ich halt auf. Nein, ich mache weiter. Amen. Leute, Gott ist gut. Vanessa meldet sich die Woche bei mir. Sagt sie, Papa, du hast doch, wo du bei uns in Würzburg warst, hast du doch da gesagt, die eine, wo oben rechts auf der Bühne mitgesungen hat, im Lobpreis, dass sie so eine tolle Stimme hat. Sag ich, ja, hat sie auch. Ja, hat sie auch. Stell dir vor, ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen und er fragt die mich nach dem Namen und so und er sagt, die heißt dein Papa Thomas? Und dann sage ich, ja. Dann sagt, ja, den kenne ich von früher. Der hat vor vielen Jahren, wie lange ist es her? 20 Jahre? Mindestens. Vor 20 Jahren hatten wir Gottesdienst im Wohnzimmer mit 30 Leuten und da hat dein Papa mir prophezeit. Und sage ich, was habe ich da gesagt? Ja, sie sehnt sich wahnsinnig nach einem Mann, aber Gott ist eifersüchtig und sie soll warten, bis Gott ihren Mann gibt. Und sie soll sich komplett auf Gott konzentrieren, bis ihr Mann kommt. Und dann sagt sie, das Wort hat sie so berührt in ihrem Herzen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Frau rumläuft und sucht einen Mann, weil es steht auf ihrer Stirne. Und die trifft garantiert nicht den, der der Mann wird, sondern der, der was anderes von ihr will. Oder die vielen, die was anderes von ihr wollen. Ihr könnt mir folgen, oder? Bei Männern genauso. Und sie sagt, das hat sie so tief getroffen, dass sie gesagt hat, sie macht es. Dann ist sie auf eine Bibelschule gegangen und dort hat sie ihren Mann kennengelernt. Sie ist jetzt schon lange verheiratet, haben 3 Kinder. Sagt sie, wenn dein Papa mir das damals nicht gesagt hätte, dachte ich, wow. Man erfährt manchmal nicht, was, wo man dient. Sofort. 20 Jahre, 25 Jahre später. Ist das cool? Ich bin froh, dass ich damals schon derselbe war wie heute, aus Gottes Sicht. Der Thomas damals war ein anderer wie der heute, aus meiner Sicht. Aber aus Gottes Sicht bin ich derselbe Sohn wie damals. Wir verändern uns und denken, ja, heute bin ich viel besser wie damals. Aus Gottes Sicht, der hat dich ja damals schon angefangen zu lieben und hat dich damals schon angenommen, wie du bist. Ist Gott gut? Leute, was wir prophezeien und was wir sagen, hinterlässt Spuren. Und ich würde niemals leichtsinnig etwas prophezeien. Niemals. Es ist viel zu gefährlich. Du kannst Menschenleben damit zerstören. Das Wort Gottes im Griechischen heißt Dynamis. Da kommt das Wort Dynamit her. Du kannst mit Dynamit Menschen in die Luft jagen und du kannst mit Dynamit einen Weg oder einen Tunnel machen, wo die Menschen es ganz leicht haben und nicht mehr über den Berg müssen. Du kannst ihnen mit Dynamit einen Weg bahnen. Versteht ihr? Du kannst das Wort Gottes benutzen, um Menschen zu zerstören und du kannst das Wort Gottes benutzen, um Menschen ihr Leben zu bauen, es ihnen leichter zu machen. Ist das cool? Leute, diese Sachen sind keine Zufälle, sondern es ist wirklich von Gott so gemacht. Halleluja. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Stell dir mal vor, du hast den Heiligen Geist bekommen. Das ist nicht leichtfertig. Jede Sünde wird den Menschen vergeben. Die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Da legt Gott den Maßstab. Du kannst gegen den Vater lästern, wird vergeben. Du kannst gegen Christus lästern, wird vergeben. Du kannst gegen die himmlischen Mächte lästern, wird vergeben. Du kannst gegen die Engel lästern, wird vergeben. Du kannst gegen die Kirche lästern, gegen Gemeinden, gegen Pastoren, wird vergeben. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist lästerst, das war's. Seht ihr, wie wichtig das ist? Und er gibt uns frei seinen Geist. Wir haben vor ein paar Wochen oder Monaten haben wir uns angeschaut, dass die Menschen vor Zeiten Ausschau hielten, die Propheten und die Männer Gottes damals, auf welche Zeit es sich beruft, dass der Christus kommt. Und sie haben gemerkt, es ist nicht ihre Zeit und sie waren traurig. Aber sie sahen, dass es in unserer Zeit ist und wir leben mittendrin, heute, jetzt und hier. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn Dämonen dich sehen, die sagen, Siegel Gottes, weg. Power, Kraft, Vollmacht, Autorität. Sie sehen das. Wir manchmal nicht. Weißt du, Thomas, mir geht's manchmal gar nicht gut. Und dann nehme ich mein Psychopharmaka, dann lasse ich es wieder weg. Und dann trinke ich wieder, dann lasse ich es wieder weg. Dann nehme ich meine Drogen, dann lasse ich es wieder weg. Ist gegen niemand. Aber mehr als das ist der Heilige Geist in der Lage, dich frei zu machen. Amen. Wo du dich entscheidest. Und Psychopharmaka, ganz wichtig für euch, wenn ihr Leuten dient, die Psychopharmaka nehmen. Niemals. Wir hatten hier auch schon ein paar, die haben das einfach abgesetzt, weil der Thomas das gepredigt hat. Das habe ich nicht. Ich habe den Herrn gefragt, wie man damit umgeht, und er hat mir dies gesagt. Frag sie, jedem psychisch Kranken, wer hat die Krankheit festgestellt? Was werden sie sagen? Der Arzt. Wer hat die Medikamente verschrieben? Der Arzt. Wer wird die Gesundheit feststellen? Wer wird die Medikamente absetzen? Super, ihr seid gut. Merkt ihr, wie die Ordnung Gottes ist? Und dann werden die weder rückfällig, noch werden sie komisch oder irgendwas, sondern sie sind dann frei. Aber der Weg ist mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Und ich bin so froh, dass es so viel mehr gibt als das, was wir denken, was es gibt, weil Gott gut ist. Er hat sein Siegel auf uns drauf. Du bist versiegelt, dein Geist ist versiegelt, da kann der Teufel nichts machen. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes, ist das nicht gigantisch? Überlege mal, Gott hat dir ein Pfand gegeben, hat dir eine Anzahlung gemacht, damit du weißt, du gehörst ihm. Wie großartig ist das denn? Hallo? Das kann dir niemand rauben, wenn du es verstanden hast. Die können dich morgen verfolgen, die können dir dein Haus, dein Auto, dein Boot wegnehmen. Die können dein Konto sperren, die können deine Kinder einsperren, deinen Ehepartner einsperren, das können die alles tun. Aber sie können dir nicht den Geist aus dir herausnehmen. Das geht nicht. Etchepetsch. Stimmt's? Ist das gut? Sammy kam mal vom Kindergarten heim, machte immer Ellebett, Ellebett, sei, was heißt ein Ellebett? Haben wir wochenlang gebraucht, bis er draufkommt, ist das schwäbische Etchepetsch. Hat immer Ellebett gesagt. Mach doch auch mal so ein Ellebett. Etchepetsch, nenn's wie's willst. Hauptsache du sagst dem Teufel hier Mittelfinger, ciao. Du kannst mir nix. Amen. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Gott hat sich verbürgt für dich. Vor den Engeln und himmlischen Mächten, vor dem Sohn, vor dem Heiligen Geist hat es sich verbürgt, dass du ihm gehörst und dass du am Ende deines Lebens zu ihm kommst. Und Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht, ich gehe und bereite eine Stätte für euch. Glaub mir, Jesus ist der beste Immobilienmakler, den es gibt. Du musst keine Provision bezahlen, du kriegst nicht eine Dreizimmerwohnung, obwohl du gerne eine Vierzimmer gehabt hättest. Du kriegst auch nicht eine kleine Rumpelkammer, du wirst so wohnen, wie dir es gefällt. Im Himmel gibt es Wohngemeinschaften. Menschen lieben es, mit anderen zusammen zu sein. Die werden in Wohngemeinschaften wohnen. Andere haben gerne eine Farm irgendwo in der Pampa. Das werden die auch haben. Manche lieben die Berge, die werden in den Bergen wohnen. Die anderen wohnen am Meer. Irgendwie macht Gott es. Wie das alles sein wird, weiß ich nicht, aber es wird cool. Amen. Weil er jedem das gibt, was an sein Herz gelegt hat. So, Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an Herrn Jesus ist, wie beständig euer Glaube ist. Das schreibt Paulus, wie ich gehört habe, dass euer Glaube beständig ist. Wie kann unser Glaube beständig bleiben? Indem die Bärbel für mich betet. Und wenn sie das nicht macht, dann kriegt sie heute Abend einen auf die Nuss. Sag, Schatz, hast du für mich gebetet? Nein? Oh, ab ins Körbchen. Bärbel ist nicht für meinen Glaube zuständig. Wer ist für meinen Glaube zuständig? Ich selber bin für meinen Glauben zuständig. Leute, das ist die Berufung, wo wir sein müssen, wo wir für unseren Glauben zuständig sind. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Glaube, Liebe, Zwillingspaar. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Wenn der Heilige Geist, Gott oder ein Mann oder eine Frau Gottes Glauben und Liebe sehen, sind sie in der Dankbarkeit. Du auch? Wenn ich bei jemandem Glauben und Liebe sehe, bin ich in der Dankbarkeit. Automatisch. Es tut mir gut. Jedes Mal, wenn ich bete, danke ich auch für euch. Oder denke an euch. Das ist interessant. Haben wir noch eine Haltung, wo wir uns freuen, wo wir Danke sagen für andere? Beten ist nicht nur Einkaufszettel. Beten ist auch Danke sagen. Ganz wichtig, ist ein immens wichtiger Teil. Ich würde fast sagen, ist 50% von Gebet, müsste Dankbarkeit sein. Weil bei Bitten ist der Fokus auf mich oder andere. Bei Danken ist der Fokus, lest mal das Vaterunser. 5 Verse bitten, 5 Verse danken, wenn ich es noch richtig weiß. Müsst ihr mal selber lesen. Aber es ist 50-50, ausgewogen zwischen Bitten und Danken. Ganz oft bekomme ich SMS von Leuten aus der Gemeinde. Bet mal hier, bet mal da, bet mal hier, bet mal da. Manchmal hätte ich Lust zurückzuschreiben. Hast du heute schon für mich gebetet? Hast du heute schon für die Gemeinde gebetet? Wie oft hast du die Woche für mich und die Gemeinde gebetet oder für andere? Wie oft hast du den Monat für Gemeinde, für mich und für andere gebetet? Da werden aber manche werden erschrocken, glaube ich. Das hält mich nicht ab, für dich zu beten. Aber ich finde es interessant, wie manche Leute gestrickt sind. Sobald es ihnen schlecht geht, sobald irgendwas passiert, schreiben sie irgendjemandem eine WhatsApp. Ich bin nicht in der Gemeindegruppe, Gott sei Dank. Und die Gemeindegruppe ist gut. Gibt Leute, die brauchen das und das ist gut. Aber Leute, unser Fokus muss sein, ich muss lernen zu laufen und dann gehe ich selber. Solange du nicht gelernt hast zu laufen, helfen dir andere. Du fällst hin, du stehst auf, du fällst hin, du stehst, das ist völlig legitim. Aber doch nicht dein Leben lang. Es würde komisch aussehen, wenn ein 30-Jähriger durch die Fußgängerzone hinfällt, aufsteht, wenn wir sagen, hat er gesoffen oder was? Was stimmt mit dem nicht? Ist doch nicht normal. Es ist auch nicht normal. Wisst ihr, im Geist ist es dasselbe. Wir müssen laufen lernen. Paulus sagt, wir sollen unseren Lauf vollenden. Wie sollen wir unseren Lauf vollenden, ins Ziel laufen, wo er sagt, ich sehe den Siegeskranz vor mir, nicht, dass ich es schon begriffen habe, aber ich strecke mich aus danach. Wie sollen wir auf irgendwas zulaufen, wenn wir nicht laufen können? Wie sollen wir im Gebet Lösungen, Erlösungen, Siege haben, wenn wir nicht wissen, wie man betet? Ich merke immer bei Leuten, die nicht beten, die sind immer depressiv, jetzt bitte niemand angegriffen, die sind immer negativ drauf. Ich will nicht das Wort depressiv benutzen, aber ich sag mal, die sind irgendwie immer so traurig drauf, die sind nicht gut gelaunt, die sind immer irgendwie, oh, es regnet schon wieder. Ja, aber über dem Regen scheint die Sonne, die Sonne scheint immer, aus Gottes Sicht ist immer Sonnenschein. Regen gibt's nur für uns Menschen. Und irgendwann hat Gott mir mal gesagt, wo ich gesagt habe, scheiß Regenwetter, sagt Gott, ist nicht scheiß, ist gut, die Natur braucht's. In Afrika beten die für Regen, wenn es da regnet, sagen die, heute haben wir gutes Wetter. Es ist eine Perspektive, es ist eine Ansichtssache. Und die sind immer irgendwie komisch, mystisch, traurig drauf. Wenn du die für irgendwas begeistern willst, da ist nichts da. Das liegt nicht an den anderen, es liegt an dir selber. Ob du gut drauf bist oder schlecht, liegt an dir selber. Neulich bin ich Motorrad gefahren bei schönstem Wetter durch den Odenwald, fahre an Rapsfeldern vorbei. Ah, riecht es gut durch den Wald, die Tannen duften. Ah, riecht es gut. Da wird, ah, blöder Tag heute. Dann sagt eine Stimme, warum ist der Tag heute blöd? Du fährst Motorrad, die Natur ist schön, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Du hast gerade einen tollen Kaffee getrunken, einen Kuchen gegessen, warum ist es blöd? Da ich dachte, ja, warum ist denn das eigentlich jetzt schon wieder blöd? Wo kommt denn das her? Wo kommt es her? Von einer Stimme, die nicht der Heilige Geist ist, die nicht eine Quelle ist, die Christus heißt. Und wir selber entscheiden, höre ich der Stimme weiter zu oder sage ich Stopp bis hierhin. Wisst ihr, die Umstände, wenn ich zu Hause gewesen wäre und wäre nicht gut drauf gewesen, hätte ich bestimmt gesagt, ah, wenn ich jetzt auf dem Motorrad wäre, wäre es jetzt mal bestimmt besser gehen. Nein, das ist nicht der Punkt, was du äußerlich veränderst. Es ist deine Einstellungssache und für was du dich entscheidest. Amen. Ich hoffe, das hilft heute Morgen jemand. Es wird ein bisschen Rohrreinigung angesagt, aber danach ist das Wasser sauberer. Jeder Dreck, der aus dem Rohr weg ist, wird das Wasser sauberer, für dich und für die anderen. Halleluja. 17. Gleich haben wir es geschafft. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Sag mal, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Mir den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Damit ich ihn immer besser kennenlerne. Leute, das muss ein Gebet für dich sein. Luther schreibt, gib mir geöffnete Augen des Herzens zu erkennen die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu ich von dir berufen bin. Das kann nur im Gebet passieren durch den Heiligen Geist. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, für was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Gott hat dir eine Hoffnung gegeben mit Berufung, was für ein reiches und wunderbares Erbe, seht ihr wieder Erbe, solange der Erbe unmündig bleibt, ist zwischen ihm und einem Knecht wie viel Unterschied? Null. Seht ihr, wie die Bibel sich immer schließt? Es ist nichts, was ohne Ursache keine Wirkung, im Negativen genauso wie im Positiven. Halleluja. Welche Hoffnung der Herrlichkeit du berufen bist und welches Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Du bist ein Erbe. Aber was nützt es dir, wenn du das Erbe nicht antrittst? Wenn du vielleicht sogar das Erbe ausschlägst oder sagst, na, heute nicht, vielleicht morgen. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er uns, den Glaubenden, am Werk ist. Mit einer überwältigend großen Kraft arbeitet Gott an deinem Leben. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, über allem, sag mal über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Ja, ihr müsst schon im Glauben sagen. Über allem, was Autorität und Einfluss ausübt oder besitzt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und das ist dein Herr. Das ist dein Jesus. Er herrscht. Nochmal zur Wiederholung, der Teufel feiert gern im Voraus. Aber das letzte Wort hat Jesus und den letzten Sieg hat Jesus und das letzte Fest ist auch hier bei Jesus. Das Mahl des Lammes. Ja, die Hochzeit des Lammes. Noch zwei Verse. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wenn Christus das Haupt der Gemeinde ist, wer sind dann seine Füße? Wir sind die Füße, ist ein Teil des Leibes. Wenn Christus das Haupt in deinem Leben bleibt, wenn er die Nummer eins bleibt, wenn er der Chef bleibt, wenn er der Kopf ist, der denkt und lenkt, und du der ausführende Leib bist, wo sind die Mächte der Finsternis? Unter deinen Füßen. Wenn jemand unter deinen Füßen ist, was bist du? Früher hat man das symbolisch gemacht, wenn einer besiegt war, hat man den Fuß drauf. So, er hat alles unter seine Füße getan, weil er der Herrscher ist. Letzter Vers, sie ist sein Leib, die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, ist das nicht der Hammer? Und das passiert nicht, wenn wir es nicht zulassen. Wenn wir nicht sagen, Teufel unter meine Füße. Teufel unter meine Füße. Mich hat's geärgert am Freitag, dass der Stinkisch sofort wieder da war. Ich habe gebraucht von Freitag bis jetzt. Aber ich stehe immer noch, ich predige immer noch und ich sage, Stinke unter meine Füße. Amen. Halleluja. Vater, danke für das Wort, danke für deine Schafe, danke für deine Kinder. Danke, dass du der Anfänger und Veränderer ihres Glaubens bist. Danke, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Danke, dass du herrschst. Und danke, dass wir herrschen im Leben an deiner Stadt und dass der Feind an unseren Füßen ist, dass er keine Waffe hat, die es gelingt und dass wir ja immer mehr hinwachsen dürfen zu dir, zu dem Christus, immer mehr erkennen, die Hoffnung der Herrlichkeit, wozu wir von dir berufen sind. Danke, Vater, auch wir preisen dich, dass du Christus in unser Leben geschickt hast, dass das dein Plan war, von Grundlegung der Welt uns zu erretten, mich zu erretten. Vater, wir sagen dir Danke heute Morgen aus der Tiefe unseres Herzens für unsere Errettung. Danke, dass wir keine Angst haben müssen in dieser Welt, dass wir erlöst sind aus Angst und Furcht und Depression und das ganze Programm des Teufels. Wir sind rausgelöst davon. Vater, du wirst mit uns ans Ziel kommen, egal wie sich diese Welt weiterentwickelt, ob das Bargeld abgeschafft wird oder ob der Glauben verboten wird, egal was der Teufel plant, egal was kommt. Wir sagen, wir gehören dir. Und du sagst, ein Spatz wird nicht tot vom Dach fallen, es sei denn, du lässt es zu. Und wie viel mal mehr seid ihr? Vater, danke, dass ich unter deinem Schutz bin, unter dem Schutz des Allerhöchsten, in dem Schatten des Allmächtigen bleibe ich. Danke, dass du deinen Engel befohlen hast, mit mir zu sein, damit ich meinen Fuß nicht mal an einen Stein stoße. Danke, dass es mir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass ich die Entscheidungsgewalt habe, wie sich mein Leben entwickelt. Vater, und ich gebe dir heute Morgen abermals die Erlaubnis, mein Herz zu leiten, wie du die Herzen der Könige leitest, nämlich wie ein Wasserbach. Und alles, was in diesem Wasserbach ist, macht diesen Bach lebendig. Und auch das bekenne ich heute Morgen. Jeder Stein, jedes Hindernis macht meinen Fluss lebendig. Und danke, dass mein Wasser lebendig ist. Halleluja. Danke, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Danke, dass der Heilige Geist das Unterpfand ist in meinem Leben. Danke, dass der Heilige Geist mich nie verlassen noch versäumen wird. Im Auftrag von Christus. Halleluja. Er wird bei mir bleiben bis in alle Ewigkeit. Danke, dass ich versiegelt bin. Und nur Gott kann dieses Siegel geben und nur er könnte es nehmen. Aber er nimmt es nicht. Es bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Preis sei dir. Halleluja. Amen.